Also der Predigttext steht in Johannes 16, die Verse 5 bis 15. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird.
Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich, die ihr hier seid, aber auch diejenigen, die uns jetzt live dazugeschaltet sind oder diejenigen, die das später einmal sich im Internet anschauen werden. Nun, wenn wir sehen, in den Landeskirchen ist es eigentlich selbstverständlich, dass an Himmelfahrt Gottesdienste stattfinden. Und zu unserem Erstaunen müssen wir feststellen mit den Jahren, dass in vielen freien Gemeinden das nicht der Fall ist. In vielen freien Gemeinden, unabhängig von Zahl und Größe, finden an Himmelfahrt keine Gottesdienste statt. Ich frage mich seit Jahren schon, warum das so ist. Und wenn man mit leitenden Brüdern aus solchen Gemeinden spricht, dann sticht eine besondere Antwort immer heraus. Es ist ja so ein verlängertes Wochenende und viele wollen wegfahren. Und nur ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil sonst verbessert mich bitte. Ich habe in Erinnerung, dass der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei in einer besonderen Weise versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also in ganz besonders segnender Weise, nicht, dass der Herr Jesus auch allein mit uns kommuniziert, aber auf eine Versammlung, wo mindestens zwei oder drei sind, liegt ein ganz besonderer Segen, eine Verheißung. Also irgendwie passt das dann nicht, wenn Sie sagen, ja, da viele sind da dann im Urlaub. Deswegen freue ich mich, dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt und heute hier seid, um gemeinsam darüber nachzudenken, warum, oder vielmehr, das war eigentlich der Name der Predigt, warum ist Jesus Christus in den Himmel zurückgekehrt? Aber als ich dann fertig war, habe ich gesagt, warum ist eigentlich nicht richtig? Darum, denn er hat uns ja gesagt an verschiedenen Punkten, warum er zurückgegangen ist. Und deswegen müssen wir nicht fragen, warum, sondern darum. Und wollen uns das einmal auch vor Augen führen. Und wenn wir den Text gelesen haben und nochmal so ein bisschen uns vor unserem geistigen Auge führen, dann sehen wir, dass auch der Heilige Geist eine gewichtige Rolle hier eingenommen hat in diesem Text. Und das fiel mir auch nochmal, das ist nichts Neues, aber es fiel mir so ganz persönlich noch einmal in ganz besonderer Weise auf beim Erarbeiten der Predigt, dass man über Christi Himmelfahrt gar nicht sprechen kann oder nur schwer sprechen kann, ohne andere Aspekte, wie zum Beispiel das Kommen des Heiligen Geistes, mit zu erwähnen. Sodass wir also wirklich das auch sehen werden am Ende der Predigt. Nun, die Frage, die sich die Jünger ja damals gestellt haben, innerlich, der Herr Jesus wusste das, war, warum ist er nicht einfach bei seinen Jüngern und später dann bei seiner Gemeinde auf der Erde geblieben? Er hätte ja die Möglichkeit dazu gehabt, einfach da zu bleiben. Ja? Aber dafür gibt es mehrere Gründe, die der Text, den wir gelesen haben, zum Teil auch ganz klar selbstständig beantwortet. Denn der Herr Jesus sagt in Vers 7, das ist gut für die Jünger damals, zu denen er diese Worte ja, an die er sie ja gesagt hat zuerst. Aber wir wissen ja, dass das ganz klar auch uns gilt, dass es also gut ist für uns, dass er leiblich in die himmlische Sphäre zurückgekehrt ist. Das wollten die Jünger damals wirklich nicht so recht begreifen, aber sie haben es hinterher sehr deutlich begriffen. Und ich hoffe, dass auch wir das begriffen haben oder vielleicht am Ende der Predigt es uns klar ist, dass es wirklich sehr gut war, wie alles, was Gott tut, sehr gut ist, dass auch der Herr Jesus leibhaftig in den Himmel zurückgegangen ist. Wenn der Herr Jesus zurück in die himmlische Welt gegangen ist, dann, hat er gesagt, wird er anstelle dessen, anstelle seiner leiblichen Gegenwart, den Heiligen Geist senden. Und hier erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis: Er wird ihn senden. Nicht irgendwer wird ihn senden, sondern er, der Herr Jesus, wird diesen Geist der Wahrheit senden. Und dann lesen wir eben in Vers 6 darüber, dass die Jünger sehr traurig darüber waren, dass er sagte, er würde sie persönlich verlassen. Und diese Traurigkeit, die wäre eben nicht nur bei den Jüngern, bei den Aposteln damals geblieben, sondern diese Traurigkeit, die wäre bei allen nachfolgenden Generationen von Gemeinde geblieben, wenn der Herr nicht den Heiligen Geist an seiner Stadt gesendet hätte. Und wir wollen dann auch mal draufschauen, warum das dann so wäre. Mit hundertprozentiger Sicherheit, unumstößlich. Der Herr Jesus hatte bei seiner leiblichen Anwesenheit auf der Erde eine Mission zu erfüllen. Und diese Mission hatte einen Anfang und diese Mission hatte ein Ende. Seine irdische Mission im Grund, dass er leiblich hier war. Der Herr Jesus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, das heißt ohne Anfang, ohne Ende. Aber seine Mission auf der Erde als Person hatte sehr wohl einen Anfang und sie hatte ein Ende. Der Anfang war seine Geburt, das Ende war seine Auferstehung, nicht sein Tod, seine Auferstehung. Er wurde geboren, er wuchs auf, er wurde in allem, in ähnlicher Weise wie wir, in Versuchung gebracht. Er hat allem standgehalten, er war perfekt, er blieb ohne Sünde. Jetzt ist er, dieser Makellose, dieser ohne jegliche Sünde, an das Kreuz gegangen, weil nur so ging es. Hätte er selbst nur die geringste Sünde getan, wäre er nicht das vollkommene Lamm Gottes, von dem wir in der Offenbarung lesen, und er hätte das nicht tun können. Aber er war es, er blieb fehlerlos. Und so konnte er die Schuld, deine Schuld und meine Schuld bezahlen. Und er hat sie bezahlt. Man muss uns eben halt nur annehmen. Das ist immer wieder dasselbe, können wir nur sagen. Wir stehen bei jemandem in der Schuld, haben einen Schuldzettel unterschrieben und der reicht uns jetzt den Schuldzettel. Sagt er, hier, ich gebe ihn dir zurück, ich schenke ihn dir. Wir müssen ihn dann aber nehmen auch und na, darum geht es. Und so geht es eben, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch meinen Schuldzettel ans Kreuz geheftet hast. Es ist nicht selbstverständlich, ich muss das schon annehmen. Und dabei blieb es aber nicht. Als er dann sagte, es ist vollbracht, da war dieses Erlösungswerk vollbracht. Aber es fehlte noch eins, der Beweis, dass Gottes Zorn gestillt ist. Und dieser Beweis wurde erbracht, indem Christus aus den Toten auferweckt wurde. So konnten sie sehen, der Zorn Gottes ist nun gestillt. Und jeder ohne Christus, über dem der Zorn Gottes bleibt, wird diesen selben Segen erfahren dürfen, wenn er Christus als seinen Erlöser annimmt, ist der Zorn Gottes über ihm aufgehoben. Und auch wenn er physisch einmal sterben wird, wird er am Tag, wenn Christus wiederkommt, auferstehen. Oder, so Gott will, und vielleicht auch schon diese Generation erlebt das Wiederkommen des Herrn, dann werden wir in einem Atom, spricht die Schrift, also in einem Augenblick, der eigentlich kaum messbar ist, werden wir verwandelt werden, und weil dieses, was wir jetzt haben, dieser Leib, kann nicht zu Gott kommen. Und da wird es eben eine Veränderung geben und dann werden wir den Tod nicht schmecken müssen und werden die, wenn es Gottes Willen ist, wenn wir dann leben, verwandelt werden und werden zu Christus in sein Reich entrückt werden. Da macht die Bibel auch ganz klare Aussagen zu. Nicht, dass man wissen, ja, wie wird das sein? Das schildert uns die Bibel schon recht klar. Nun, der Herr war also hier, um eine Mission zu erfüllen. Sie begann mit seiner Geburt, sie endete mit seiner Auferstehung. Und wenn wir jetzt sehen, was war denn nun die Mission des Herrn Jesus? Erstens, er sollte uns das Wesen Gottes, wir könnten auch sagen, das Wesen des Vaters offenbaren. Die Menschen wollen immer wissen, ja, wie ist denn Gott oder wo ist denn Gott oder was tut er denn und was sind seine Gedanken und Pläne? Wenn wir Christus sehen, dann sehen wir genau, was Gottes Wille ist, was sein Plan war. Und vor allem sehen wir die Liebe Gottes. Das ist das, was Christus uns hier gezeigt hat, das Wesen des Vaters. Und das konnte er sagen, weil er an Stelle auch hier sagt, der Vater und ich sind eins. Wir sind identisch. Also wir können, wenn wir heute sagen, oder die Menschheit sagt, sie kennt Gott nicht, oder das Wesen Gottes, oder den Willen Gottes, dann irren sie sich gewaltig. Wenn wir Christus in der Schrift sehen, sehen wir Gott, dann sehen wir den Vater und das Wesen des Vaters, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen, sondern Leben haben in Ewigkeit über den Tod hinaus. Ein weiterer Punkt, warum der Herr Jesus hier war und diese irdische Mission hatte, uns zu offenbaren, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist drei Persönlichkeiten sind, die, wenn wir so wollen, ihre bestimmten Aufgaben oder ihre Wirkungsbereiche haben, die uns jedoch aufgrund ihrer völligen Übereinstimmung und Handlungsvollmacht den einen wahren Gott bezeugen. Noch ein Punkt, warum der Herr Jesus hier war. Er hat an mehreren Stellen gesagt, auf das, was erfüllt wurde. Die Schrift. Dass das, was wir im Alten Testament über Christus lesen und wissen, es ist ja wie wirklich, man kann das immer nur wieder so sagen, wie eine rote Linie, die sich schon vom ersten Kapitel der Bibel bis nach hinten durchzieht. Es ist eine rote Linie, die einzig und allein auf Christus, auf den Messias, auf den Erlöser hinweist. Und hier auch immer wieder, auf das die Schrift erfüllt würde, das war ein Teil seiner Mission. Als Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth gepredigt hat und sie dann etwas gelesen haben, was seine Person betraf, hat er was gesagt? Heute hat sich das vor euren Augen erfüllt, auf das die Schrift erfüllt würde. Und deswegen können wir auch daran schon sehen, die Bibel, mehrere tausend Prophezeiungen sind nachweislich und nachprüfbar schon in Erfüllung gegangen. Aber auch alles das, was über Christus geschrieben steht, ist in Erfüllung gegangen. Bis eben auf das, dass er wiederkommt. Und dann eben nicht mehr als Erlöser, sondern als Richter. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, dass der Herr Jesus hingegangen ist, haben wir auch gelesen, um uns eine Stätte zu bereiten, damit die, die an ihn glauben, am Ende der Zeiten da sein können, wo er bereits jetzt wieder leibhaftig zu finden ist. Einige Menschen haben ja diese Gnade auch erlebt. Wenn wir einmal denken an Stephanus, den ersten Märtyrer der Bibel, wir sehen ja auch, was Gott zulässt, auch um ihn zu verherrlichen. Wir sehen immer, das klang kurz auch bei Markus durch und vorab auch bei Tjad, wenn in unser Leben etwas hineintritt, was uns große Not bereitet, was uns sehr ängstigt, was uns Schwierigkeiten macht, dann ist unser erster menschlicher Gedanke immer weg, weg, weg. Aber vieles lässt Gott zu oder stellt er sogar hinein, damit wir am Ende ihm dadurch näher sind. Denn sehr viele konnten das immer wieder bezeugen, dass sie im Glauben die größten Wachstumsprozesse erleben durften, positiv, aus Schwierigkeiten heraus. Und manchmal fragen Menschen, nun ist eine Not, nun ist eine Schwierigkeit, nun ist ein monströs großes Problem schon so lange in meinem Leben. Wie kann das sein? Nun, wenn Gott sein Ziel noch nicht mit dir erreicht hat, darum ist es dann noch da. Er wird dir nie etwas zumuten, was du nicht wirklich tragen kannst und wenn es nicht zum Besten ist und wenn es am Ende nicht zu dem Ziel führt, dass du ihm dadurch näher kommst. Und wenn das ist, vielleicht ringst du schon lange auch mit Gott darum, aber dann hat er dieses Ziel punktuell noch nicht erreicht. Und wenn er es erreicht hat, dann wird er es auch segensreich von dir nehmen. Und wie er das macht, das weiß er am besten. Nun, wir schauen uns das später noch einmal genau an, dieses, dass wir da sein werden, wo er ist. Da gibt uns der Herr Jesus Garantie für. Es ist gut für euch, wenn ich hingehe, denn ansonsten kommt der Heilige Geist nicht zu euch, sagt der Herr Jesus in Vers 7. Und bei dieser Formulierung, ich stutzte dann immer wieder und las es nochmal und immer wieder. Immer diesen einen Satz. Und dann sagt der Herr Jesus dort, er spricht nicht vom Weggehen, ich gehe jetzt weg, sondern er sagt, ich gehe hin. Das ist etwas anderes. Weggehen ist immer mit Verlassen zu tun. Hingehen ist verbunden mit, ich komme wieder oder ich hole euch zu mir. Das ist ja auch das, was der Herr Jesus sagt. Er geht nicht weg von uns, sondern er ist hingegangen. Das ist etwas ganz Großartiges. Er geht also nicht weg und verlässt die Jünger bzw. seine Gemeinde, sondern er geht hin, um danach durch den Heiligen Geist alle Zeit bis zu seiner leiblichen Wiederkunft bei seiner Gemeinde sein zu können. Und darüber wollen wir auch noch ein klein wenig intensiver miteinander nachdenken. Der Herr Jesus war zu seiner Erdenzeit, trotz seiner göttlichen Abstammung, er war eben auch ganzer Mensch hier auf der Erde. Und das zeigt uns eben auch das Wort Gottes noch einmal ganz klar. Und deswegen, wir können diese Stelle auch, das Wort Gottes im Ganzen so und so nicht, aber auch besonders diese Stelle gar nicht oft genug lesen, wenn es heißt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, hier sehen wir also nochmal, in der Gestalt Gottes, was ist das anderes, als er Gott war bzw. ist? Er ist nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tode am Kreuz. Er war ganzer Mensch. Er hat freiwillig darauf verzichtet, von seiner göttlichen Macht Gebrauch zu machen während seiner Erdenzeit. Und zwar, wenn er Wunder getan hat, dann hat er diese Wunder getan, nicht um sich als solches darzustellen, sondern den Vater zu verherrlichen und um den Menschen zu zeigen, die die Bibel in der Form, wie wir sie heute haben, ja noch nicht hatten, dass er der Messias ist. Denn das, was er tat, war vorher wieder im Alten Testament in den Schriften über ihn geschrieben. Taube werden hören, Stumme werden reden, Tote werden lebendig werden. Das konnte nur der Messias, das konnte nur der Christus tun. Und deswegen, er hat diese Dinge getan. Aber ansonsten hat er auf das Einsetzen seiner göttlichen Macht verzichtet. Und wir wissen ja, dass er auch menschliche Bedürfnisse hatte, wie Hunger, Durst. Er kannte Erschöpfung, er kannte Freude, aber auch Trauer. Und dadurch war er, weil er jetzt eben Mensch war, war der Herr Jesus natürlich in seinem Wirken, zumindest wenn wir über besondere Gebiete sprechen, war er schon irgendwo eingeschränkt, könnten wir sagen. Wir sehen das in der Bibel sehr genau, dass der Herr sich eigentlich immer in fast denselben Breitengraden aufhielt, also in solchen Territorien wandelte, die er bis auf ganz konkrete Ausnahmen zu Fuß oder mit einem Boot erreichen konnte. Nachdem er jedoch in den Himmel zurückgekehrt war, konnte er den Heiligen Geist senden, durch welchen es ihm nun möglich war, an jedem Ort der Welt zu gleichen Zeit bei seinen Jüngern zu sein und eben heute bei seiner weltweiten Gemeinde zu sein. Wir sehen also nochmal, damals, der Herr Jesus ist zu Fuß gegangen oder auf dem Lasttier geritten oder auch mal mit einem Schiff gefahren. Aber die Gebiete, die er dadurch erreichen konnte, waren begrenzt. Denn selbst ein Paulus auf seinen Missionsreisen war später deutlich weiter als der Herr Jesus zu seiner Wirkungszeit. Hängt natürlich auch damit zusammen, als erstes war er zum Haus Israel gesandt als sie ihn ablehnten. Wir wissen nochmal, keine endgültige Ablehnung. Israel kommt einmal zum Glauben an Christus, zumindest die, die übrig bleiben. Aber damals, die ihn ablehnten, hat Gott sich auch den Heiden zugewendet. Und dazu gehören eben wir. Und jetzt ist der Herr Jesus in den Himmel zurückgegangen. Und durch den Heiligen Geist ist es ihm jetzt möglich, weltweit zum gleichen Zeitpunkt bei all seinen Gemeinden beziehungsweise bei all seinen Kindern gleichzeitig zu sein, ihre Gebete zu erhören, Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen. Hat er nicht auch zu den Aposteln gesagt, in Matthäus 28, wir können das hier auch, glaube ich, sehen, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das hätte er nicht gesagt, wenn es nicht den Tatsachen entsprechen würde, denn danach ist er leiblich in den Himmel erstmal zurückgegangen. Und wenn es nicht stimmen würde, was er sagt, ich sende euch den Heiligen Geist, dann könnte er nicht alle Zeit bis an das Ende der Weltzeiten bei den Jüngern sein. Also hier auch noch einmal diese Bestätigung dafür. Wir haben also einen sehr wichtigen Grund herausgefunden, warum der Herr leiblich in den Himmel zurückgekehrt ist. Ein weiterer ist, dass wir einen Fürsprecher unbedingt brauchen. Wir brauchen einen Fürsprecher in den himmlischen Sphären, der uns vertritt, wenn was passiert. Wenn Satan uns anklagt, wenn Satan die Kinder Gottes anklagt. Schauen uns dazu einmal eine Stelle an aus der Offenbarung. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Also Satan ist nur darauf aus, etwas vorzubringen, um uns, die wiedergeborenen Gotteskinder, anzuschwärzen. Aber es funktioniert nicht, weil Christus uns als Fürsprecher im Himmel vertritt und sagt, nee, Schuldschein ist zerrissen, kein Anspruch, da gibt's nichts mehr. Das ist das Wunderbare, das Herrliche. Wir sehen das auch immer, dass das also den Tatsachen entspricht, dass der Teufel leider eine Realität ist, die wir nicht ausblenden dürfen. Wir müssen sie nicht überbetonen, aber wir dürfen sie auch nicht ausblenden. Im Buch Hiob. Das heißt, die Engel und auch Satan ist Gott Rechenschaft schuldig. Ja, er ist so klein gegen Gott. Er ist ihm Rechenschaft schuldig. Und da heißt es ja, der Satan, da mussten erschienen die Söhne Gottes vor dem Herrn und unter ihnen auch der Satan. Und Gott fragt ihn, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Wir sehen also, Gott hat auch nicht nur die weltweite Gemeinde, er hat uns als einzelne Personen im Fokus. Er sieht uns. Hast du Acht gehabt auf ihn? Es ist keiner zu der Zeit unter den Menschenkindern, die so gottesfürchtig sind wie Hiob. Nicht perfekt. Gottesfürchtig. Die richtige Einstellung zu Gott und zu seinem Wort. Und dann wissen wir ja, was passiert. Wir brauchen einen Fürsprecher. Und das ist Christus nun für uns auch im Himmel, ein Fürsprecher. Und eine weitere Stelle, im 1. Johannes 2, 1 bis 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Christus ist unser Fürsprecher im Himmel. Wisst ihr, so wie der Sohn uns das Wesen des Vaters gezeigt hat, weil sie eins sind, so wird der Heilige Geist Christus verherrlichen und ihn groß machen. Wir sehen das, das ist unser ursprünglicher Text. Wenn aber jeder kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich, also das ist ja Jesus, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Also, liebe Menschen, die ihr das seht, ich nenne euch jetzt manchmal vielleicht auch bewusst nicht Geschwister. Hört auf, Christus, die Gottes, dass er Gott ist, abzusprechen. Er ist Gott. Er ist Teil der Dreieinigkeit. Und ich muss das nochmal in einer deutlichen Warnung aussprechen. Wer das nicht glaubt, glaube ich, dass er ein Problem hat, wenn er vor dem Thron Gottes erscheinen muss. Denn wenn Jesus Christus nicht Gott wäre, könnte er keine Sünden vergeben. Und auch da sehen wir in der Schrift, dass der Herr Jesus, als er mit den Pharisäern noch einmal ein Zwiegespräch hatte, wer er denn sei, dass er sagte, was ist einfacher, zu jemandem zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, oder deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt er zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Mann ging. Also es geht nicht deutlicher. Ich muss wirklich schon irgendwo vergiftet worden sein, wenn ich nicht glaube, dass Christus Gott ist und Teil der heiligen Dreieinigkeit. Tu es nicht, spiele nicht mit deinem Heil. Christus ist Gott. Und daran kann eben jeder Mensch, selbst wenn er nicht glaubt, erkennen, ob etwas vom Heiligen Geist gewirkt ist oder nicht. Dass alles, was der Heilige Geist sagt, was er tut, was er anordnet und wirkt, Jesus Christus verherrlicht und ihn als den einzigen und wahrhaftigen Herrn und Heiland bezeugt. Der Herr Jesus nennt den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit. Nun, warum tut er das? Schauen wir mal. Das ist eine Stelle, in der der Herr Jesus vor Pilatus steht. Johannes 18, 36 bis 37. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wenn wir dieses Selbstzeugnis des Heilands sehen, dann können wir gut verstehen, davon bin ich überzeugt, dass wir gut verstehen können, warum der Herr Jesus den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit nennt. Wenn der Herr Jesus sagt, dass er die einzige Wahrheit ist und wir in unserem Text lesen, dass der Heilige Geist den Gläubigen das verkündigen wird, was er hört, dann ist doch absolut und unmissverständlich klar, von wem er hören wird, nämlich vom Sohn und vom Vater, weil die drei in völliger Übereinstimmung miteinander sind und existieren. Und Vers 15 unterstreicht diese Tatsache auch noch einmal ganz ausdrücklich. Können wir nochmal gucken? Müssen wir eigentlich an den Anfang zurück, ist aber nicht so wichtig. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist, dass der Herr Jesus bei seinem ersten Kommen und bei seinem Wirken als Messias auf dieser Welt nicht gekommen ist, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das heißt, der Herr Jesus ist gekommen, um diese Welt zu retten. Ich habe hier nur falsche Verse aufgeschrieben. Ich muss das nochmal korrigieren, ihr Lieben. Das ist nämlich eine ganz wichtige Stelle, weil das ist nicht das, was ich hier wollte. Johannes 12, 47 und 48. Genau, Johannes 12, 47 und 48, da heißt es, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Das heißt, der Herr Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Aber wer ihn verwirft und seine rettende Botschaft bzw. seine rettende Hand ausschlägt, der muss nicht erst gerichtet werden, der ist bereits gerichtet, weil er das ausgeschlagen hat. Und der Heilige Geist hingegen urteilt und richtet zumindest schon, das ist ein Teil seiner Aufgabe. Der Vater richtet auch, aber der Heilige Geist hat auch die Vollmacht zu richten. Und das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 5 bei dieser Begebenheit mit Ananias und Sapphira. Da sehen wir ja, wir wissen ja, was passiert. Die beiden, dieses Ehepaar, gehörte zur Gemeinde, hatte scheinbar ein finanzielles Problem und die beiden haben ein Grundstück, was sie hatten, verkauft und sind dann zur Gemeinde gegangen und dann übergeben sie diesen Geldbetrag und dann sagt Petrus, Ananias, warum hat der Satan dein Herz verführt? Das Grundstück gehörte doch dir. Ist das wirklich der komplette Erlös? Und er sagt, ja, das ist er. Und sagt er, tut mir leid, du hast nicht Menschen belogen, sondern den Heiligen Geist. Und in dem Moment ist er tot umgefallen. Jetzt kam seine Frau rein und Petrus fragt auch sie, Sapphira, das war Grundstück, gehörte ja euch und so weiter. Ist das der volle Kaufpreis, den ihr wirklich erzielt habt? Ja, das ist er. Er sagt so, und jetzt wirst du genau dasselbe Urteil empfangen wie dein Mann. Ist auch sie tot umgefallen und haben sie auch sie rausgetragen. Nun, es geht nicht darum, dass Gott oder die Gemeinde gierig ist und sagt, immer her damit. Nein, aber hier ging es darum, dass sie den Heiligen Geist, wird ausdrücklich betont, belogen haben. Sie haben sich größer und wohltätiger gezeigt, als sie eigentlich waren. Sie hätten gar nichts geben müssen. Aber sie haben hier den Heiligen Geist betrogen. Und auch nach Nachfrage von Petrus haben sie das bestätigt. Ja, es ist alles gut, so ist das richtig. Dann haben sie ihr Urteil empfangen. Also damit sollte nur noch mal dargestellt werden, der Heilige Geist hat hier auch Vollmacht zu richten. Und es gibt ja auch die Sünde wieder den Heiligen Geist, von der haben wir ja gehört. Ich will mir jetzt ersparen, was diese Sünde ist. Aber wir sehen ja, dass der Herr Jesus sagt, wer etwas gegen den Vater sagt, dem kann vergeben werden. Wer etwas gegen mich sagt, dem kann es auch vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist sündigt, das ist etwas ganz Spezielles, dem kann nicht mehr vergeben werden, weder in dieser Zeit noch in jener Zeit. Also wir sehen, wir sollten da wirklich vorsichtig sein mit bewusst getaner Sünde. Also da würde ich wirklich vorsichtig sein. Was mir hier eben aufgefallen ist, noch einmal an der Predigt, das ist, ich hatte es vorhin schon gesagt, diese Tatsache, dass wir eben, wenn der Herr Jesus in den Himmel zurückgegangen ist, nicht außer Kraft lassen oder außer Acht lassen dürfen, dass er dann den Heiligen Geist sendet. Das heißt, da sind Dinge, die einfach zusammengehören. Und jetzt, ich komme dann auch zum Schluss, anstatt, wir könnten ja sagen, am Ende zieht man noch einmal ein Fazit oder wir fassen noch mal verschiedene Punkte der Predigt zusammen. Aber dann fiel mir ein, und ich gehe mal davon aus, dass es auch der Heilige Geist war, der mir das aufgetragen hat, zu sagen, zeig doch noch mal einen Bibeltext an, der fasst eigentlich das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, noch einmal wunderbar und herrlich zusammen. Das Wort Gottes legt sich praktisch selbst aus. Und zwar ist es ein Text aus Johannes 14, 1 bis 20. Und da sagt der Herr Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Und wir dann sehen auch, hier sehen wir dann auch, wie sich das wunderbar erklärt. Ihr wisst den Weg. Und da erklärt er Jesus in Vers 6, was der Weg ist. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Wir sehen also auch immer wieder unter den Aposteln, dem Herrn Jesus ist ein ehrlicher Zweifler, viel lieber als ein frommer Heuchler. Dann erklärt er ihm, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wo auch immer du hin willst, es gibt viele Wege dahin, aber wenn du in den Himmel möchtest, geht es nur über Christus. Das sagt der Herr hier ganz klar. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Hier ist noch einmal dieses, wer den Herrn Jesus sieht, der sieht das Wesen Gottes. Und dann ist es so wunderbar, dass der Herr Jesus sagt, wenn ihr wahrhaftig wiedergeboren seid durch den Heiligen Geist, dann solltet ihr auch keine Probleme haben mit der Dreieinigkeit. Weil er sagt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Wer nun Christus erkannt hat, hat auch den Vater erkannt. Und somit auch dann den Geist Gottes. Philippus spricht zu ihm. Wir sehen also hier wieder einen anderen, der 12. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Dann sagt der Herr Jesus in Vers 9, Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Schaut mal, du hast mich noch nicht erkannt. Wer zweifelt denn hier immer noch, ob Jesus und der Vater eins sind oder ob Jesus Gott ist? Du hast mich immer noch nicht erkannt. Nicht Christus, du hast mich, Gott, den Vater, noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, hier kommen wir wieder, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich doch nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Der in mir wohnt, Christus und der Vater sind eins. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Und da sind diese Dinge, die nur Gott tun kann, die Christus auf der Erde getan hat. Und dann, wenn die Menschen sagen, ja, okay, dann glaubt schon nicht an den Herrn Jesus, aber dann glaubt um das, was er getan hat. Das konntet ihr doch sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das war ja immer schon, manchmal auch so ein, würde ich mal sagen, so ein Reibungspunkt bei einigen Gemeindeformen. Wir werden Größeres tun als er. Wir können nichts Größeres tun als Gott. Aber weil der Geist, der Heilige Geist, hier auf der Erde nun bleibend und dauerhaft ist, ist es uns möglich, wenn es dem Herrn wohlgefällt, Wunder zu tun oder Sachen zu tun, ohne zeitliche Begrenzung. Der Herr Jesus ist ja zurückgegangen, aber jetzt ohne zeitliche Begrenzung. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr ihn etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist nicht vielleicht, ich überlege mal oder es kann sein, ich werde es tun. Aber die Betonung liegt natürlich auch in meinem Namen. Und wenn wir das einmal übertragen, heißt es anstelle von. Das würde Christus auch beten. Deswegen sind manchmal so Sachen, die wir beten, die darf Gott gar nicht erfüllen. Wenn wir dann hinterher denken, es war eine unsinnige Bitte, ist es besser, wenn er sie gar nicht erfüllt. Also, mir geht es manchmal so. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt, schaut mal, nicht empfangen kann. Sie kann es nicht. Dazu brauchst du Gott. Und noch einmal, ihr Lieben, wir sind eine Gemeinde und haben das auch in unserem Glaubensbekenntnis festgelegt. Und ich möchte das hier an dieser Stelle aber auch noch einmal sagen. Es ist immer Gott, von dem die Rettung ausgeht. Es geht nie vom Menschen aus. Es ist immer Gott. Es gibt immer einen Punkt, an dem Gott dich mit seinem Wort konfrontiert. Das kann durch eine Predigt sein, es kann durch ein Musikstück sein, es kann durch ein Traktat sein, das heißt ein Schriftstück, was dir irgendwie überreicht wird. Es kann, wenn Gott es entschieden hat, sogar mal durch einen Traum sein. Ich bin immer vorsichtig bei Träumen, aber ich will nichts ausschließen. Es ist immer von Gott, geht es aus, dass du mit seinem Wort konfrontiert wirst, mit der Botschaft der Rettung. Mit dieser Ansage, jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Es gibt keinen, der vor Gott gerecht ist, von sich aus. Du brauchst Rettung. Und weil es dem Menschen unmöglich ist, sich selber zu retten, hat Gott diese Möglichkeit getan durch Christus am Kreuz. Er hat es getan, es ist vollbracht. Und das ist dieser wichtige Punkt, den Gott dir zeigt. Und jetzt kommt der Heilige Geist und er überführt dich auch, das heißt, er zeigt dir, es ist die Wahrheit, was ich hier gerade höre, stimmt. Und jetzt gehen wir mit einigen Gemeindeformen auseinander, die sagen, es ist alles von vornherein festgelegt bis ins kleinste Detail. Wer glaubt, wer nicht glaubt, wer verloren geht. Wir sind jetzt davon überzeugt, dass Gott dem Menschen einen begrenzten freien Willen gegeben hat, aber so frei, dass er jetzt eine Entscheidung selber treffen kann. Ich nehme das Gnadengeschenk Gottes an oder ich lehne es ab. Das ist das, was wir aus der Schrift herauslesen und was wir bezeugen, dass es unsere Schriftkenntnis bezüglich dieses Themas ist. Die Rettung geht immer von Gott aus, aber der Mensch hat einen begrenzten freien Willen, der auf jeden Fall so weit geht, zu entscheiden, ich nehme das Opfer Christi an oder ich schlage es aus. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und jetzt dieses wunderbar Tröstende, was mir manchmal das Wasser in die Augen treibt. Übrigens, starke, große christliche Männer, wie ich oder wie unsere Brüder und auch wie Markus, da heißt es ja manchmal, oh, die Christen, die sind immer so dicht am Wasser gebaut. Nein, überhaupt gar nicht. Wir sind schon ganze Männer und wir können eine Menge ab. Aber wenn Christus uns verändert hat, dann ist das so ein Zeichen, dass wir vorher diese unnötige Härte, die wir in unserem Leben gezeigt haben, und wir müssen immer wie die Felsen in der Brandung stehen, das brauchen wir nicht. Wir dürfen auch mal Schwäche zeigen, weil Christus, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und immer da, wo wir dieses Männliche übertreiben und wieder so ein bisschen zu Machos werden, da sind wir nicht so, dass, wie Christus uns haben will. Das ist ganz wichtig, immer zu bedenken. Dieser wunderbare Satz, Vers 18, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Das heißt, ich gehe nicht weg und mir geht's wieder gut und ihr könnt zusehen, wie ihr hier klarkommt. Nein, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch, das heißt, im Heiligen Geist. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Das ist die Erklärung dafür, warum Christus keinen Menschen erschienen ist, die nicht wiedergeboren sind, die glauben. Sondern er hat sich den Jüngern gezeigt, er hat sich einigen Frauen gezeigt, er hat sich 500 Brüdern nachweislich auf einmal gezeigt, dass er lebt und der Auferstandene ist. Aber er hat sich nicht Menschen gezeigt, die ihn abgelehnt haben. Und hier steht es, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Sie sollten noch einmal die Bestätigung kriegen, was ich euch gesagt habe, entspricht den Tatsachen, ihr Lieben. Und dann, bevor er in den Himmel zurückgeht, hat er sich ihnen noch einmal gezeigt. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Schaut euch mal diesen Satz an. Ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Was für ein herrlicher Satz, der hört sich so kompliziert an, aber er ist so herrlich, wunderbar einfach. Christus und der Vater sind eins. Und wir sind jetzt in ihm geborgen und er wohnt jetzt unsichtbar in unseren Herzen. Versteht ihr? Und das ist der große Unterschied. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Christus in unseren Herzen. Er sieht nicht das, was außen immer wieder versagt. Das sieht er nicht. Sondern er sieht Christus in unseren Herzen. Und das unterscheidet den wiedergeborenen, wahrhaft Gläubigen noch vom Menschen, der diese Gnade nicht angenommen hat. Sie sind nicht besser wie andere, sie sind besser dran. Weil Christus in ihren Herzen ist. Und Gott sieht Christus in ihren Herzen. Und deswegen sind sie gerechtfertigt. Und deswegen steht Christus als ihr Fürsprecher im Himmel und sagt, nichts Verkläger, du hast keinen Anspruch mehr. Ich bin in ihren Herzen. Dieses Wunderbare, ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist das Siegel, ihr Lieben. Wir sind Versiegelte mit Gottes Geist. Und wir wissen, dieses Siegel kann niemand brechen als nur Gott. Und deswegen wollen wir das, was wir in unseren Herzen haben, auch wirklich darin einschließen, für uns behalten, dass wir wissen, dass der Herr Jesus sein gutes Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollendet bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, ewiger, einziger und wahrhaftiger Gott, wir loben dich und wir preisen dich und alle Anbetung und Ehre sei allein dir. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich uns im Sohn, in unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus geoffenbart hast, dass du uns gezeigt hast, wer du bist und wie sehr du uns liebst und was du eben auch, Herr Jesus, für uns getan hast, um uns zu retten. Und wir danken dir, Herr, dass du, als du in dein Reich zurückgegangen bist, dass du uns eben nicht verwaist zurückgelassen hast, sondern dass du uns den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit gesendet hast, der uns nun in alle Wahrheit leitet, der uns alles lehrt, was wir wissen müssen, der uns stärkt und der uns deinen Willen offenbart. Und wir danken dir dafür, dass wir einmal vom Glauben zum Schauen kommen werden. Und wir danken dir, Herr Jesus, vor allem für dieses Geschenk, dass wir glauben dürfen. Und so bitten wir für uns und unsere Lieben, die dieses Gnadengeschenk noch nicht angenommen haben, die vielleicht auch noch nicht erkannt haben, dass du dich erbarmst, Herr, dass du sie überwindest und dass du sie, Herr Jesus Christus, überzeugst, dass du sie liebst und dass du auch für sie bezahlt hast. Danke, Herr, dass du es vollbracht hast. Dir sei dafür Lob und Preis, Ehre und Anbetung von nun an bis in Ewigkeit. Amen.